Und ich würde gerne erstmal die vier Leute vorstellen. Manche haben sich schon vorgestellt, künstlerisch, und trotzdem werde ich das nochmal tun und fange von links nach rechts an. Und das soll aber keine Wertung sein. Zu meiner Linken sitzt Margarita Tsomou. Sie ist in Berlin ansässige griechische Journalistin und Performerin, gleichzeitig aber auch Aktivistin im politischen Kontext, ist verbandelt mit dem Democracy Now, Direct Democracy Now Netzwerk in Griechenland und aber auch hier in Berlin. Sie gibt unter anderem auch die popfeministische Zeitschrift Missy Magazine heraus und arbeitet seit über 2 Jahren journalistisch und eben auch performativ zum Thema Krise. Wichtig auch noch als Ankündigung, im April 2012 wird ihr Theaterstück oder ihre Performance mit dem Namen Wir sind ein Bild aus der Zukunft am Hebbel am Ufer Premiere feiern. Direkt links neben mir sitzt Danais Biliotti, wenn ich das richtig ausspreche. Danais studierte Theaterwissenschaften, war darin auch mal ein halbes Jahr über Erasmus hier in Deutschland oder Berlin sogar auch, Berlin, in Berlin, also an unserem Institut quasi, und hat 2009 eben die Mikrotheatergruppe Rosvita gegründet, zusammen mit Todoris Skiftoulis, die wir beide eben ja auch auf der Bühne gesehen haben. Zu meiner Rechten sitzt mit großer Freude Eleni Varopoulou. Das war ein kleiner Fehler im Text, eben Varopoulou, was nicht stimmt, also Varopoulou. Sie ist Theaterkritikerin und beschäftigt sich auch sonst als wissenschaftlich mit dem Theater, ist aber vor allem auch Übersetzerin von Heiner Müller, Brecht, Walter Benjamin, von Deutsche ins Griechische und vom Griechen ins Deutsche von Aischylos und Euripides beispielsweise.
Von Altgriechisch ins Neugriechisch.
Ach so. Entschuldigung, von Altgriechisch ins Neugriechische, da war ich schlecht informiert. Gleichzeitig war sie aber auch theaterpraktisch tätig, nämlich von 1998 bis 2008 konsultierte sie das Nationaltheater in Athen und leitete dort auch die Sommerakademie in den Jahren 2000 bis 2009. Und ganz zu meiner Rechten begrüße ich Jorgos Pappas. Er ist Journalist, lebt seit 24 Jahren in Berlin, richtig?
In Deutschland.
Er ist Deutschland-Korrespondent für den öffentlichen Rechtlich-Sender ERT, griechischer Sender, und gleichzeitig auch für die eine liberale und die auflagenstärkste Zeitung in Griechenland, Tanea. Genau. Reicht Ihnen das? Das reicht Ihnen das. Wir haben am Anfang, würde ich gerne, es gab jetzt hier 2 performative oder künstlerische Statements, und es gibt Eleni, wenn ich sie duzen darf, hat ein Statement vorbereitet, was sie gerne verlesen würde. Das dauert in etwa 8 bis 10 Minuten, und sie beeilt sich. Und Herr Pappas möchte auch kurz noch 2, 3 Sätze sagen. Dann gebe ich Ihnen das Wort.
Ja. Ich habe nachgedacht, ob wir so einen Text lesen, hören. Ich finde aber, Lesen und Hören ist ein anderer Typ von Kommunikation, und ich finde es, ich beeile mich, aber ich finde, es ist wichtig, dass man etwas mehr Ruhiges hören und nachdenken über Probleme wie die Krise, der Kapitalismus und was in Griechenland jetzt passiert. Also, Theaterkrise und Communitas. Die Realität der ökonomisch und kulturell vernetzten Welt verpflichtet uns, die enormen finanziellen, politischen und sozialen Probleme, die heute Griechenland erschüttert, von einer europäischen und letztlich einer globalen Perspektive aus zu betrachten. Und das in einem Moment, wo viele Illusionen von dauernd wachsenden kapitalistischen Wohlstand für alle, le rêve capitaliste, zusammenbrechen. In Europa wankt das vielsprechend begonnene Projekt einer immer vernünftigeren Gesellschaft, zusammengesetzt aus Sozialstaatlichkeit, ökonomischem Wachstum und supranationaler politischer Verständigung. Das Vertrauen in politische und Manager-Eliten, auch in das Bankensystem, ist dahin. Zugespitzt erleben wir die Krisensituation in Griechenland. Die kapitalistische Konsumgemeinschaft, ihr Oberflächenglanz bricht auf und erlaubt einen schärferen Blick in eine korrupte Innenseite des Systems. Was man lange hingenommen hat, zeigt nun seine moralische und ökonomische Wertlosigkeit, die nun viele anekelt, besonders auch Jüngere. Und die Politiker, unglaubwürdiger als je, entblößen ihre politische Unwirksamkeit angesichts der allmächtigen Märkte, offenkundig überfordert von der Aufgabe, einen Ausweg zu zeigen. Krise heißt allerdings nicht nur Scheitern. Wie das griechische Wort es andeutet, Krise heißt aufbrechen, trennen, teilen, scheiden und unterscheiden. So kann man beobachten, dass die Krise in Europa auch lange vergessene Einsichten wachruft. Zum Beispiel, dass es der Fortschritt der Wissenschaftler und Techniker und die Arbeit der Unzähligen war, die in Wirklichkeit jenen Wohlstand geschaffen haben, den sich Geldhändler jetzt als ihr Verdienst, als das alleinige Verdienst ihres Systems zuschreiben wollen. Und man denkt wieder über die Notwendigkeit neuer Denk- und Handlungsmöglichkeiten in der sozialen und auch in der kulturellen Praxis nach. Über gesellschaftspolitischen Engagement, über die Idee eines aktiven Bürgers. Wie sich in Griechenland besonders zeigt, kann die Krise das Öffentlichwerden des Betrugs bedeuten, der tief im System unseres Zusammenlebens steckt. Das Offenbarwerden der Lüge und Inkompetenz der sogenannten Eliten. Die offenkundigen Betrügereien machen sichtbar den eingebauten Betrug. Anarchistisch kommt der Gedanke wieder auf. Was ist schon der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Ich gestehe, Brecht fällt mir immer ein, jetzt wieder, weil ich gerade eine Mahagoni-Übersetzung fertiggestellt habe und gespannt bin, auf welche Resonanz dieses Werk in Athen stößt. Während das Vertrauen in die Art unserer Gesellschaft bröckelt, befinden sich politische Gemeinschaften überall im Aufbruch und ist die Kultur im Umbruch. An vielen Orten antworten autonom sich bildende Gemeinschaften auf das Versagen der gesellschaftlichen Institutionen. Dabei geht es oft darum, die proklamierten Ideale und Werte unserer Gesellschaft, die aber in der Praxis permanent massiv missachtet werden, eigentlich erst zu realisieren. Es gründen sich Gemeinschaften im urbanen Raum, die zum Beispiel von Umweltfragen ausgehen. In Athen fand eine Gemeinschaft zusammen, die sogenannten Athenistas, die aus einer kleinen Initiative entstanden, mittlerweile tausende Mitglieder zählen soll. Sie räumen auf eigene Faust verkommene Gegenden auf, begrünen veranlässige Plätze, verschönern Wände. In vielen politischen Bewegungen in Europa ist eine Tendenz zur Karnevalisierung und Theatralisierung zu beobachten, was meine Generation aus den 60s noch in Erinnerung hat, als Fluxus Situationismus, Antikriegsbewegungen und Kritik der Konsumgesellschaft, Performance, Happening und Theater spielerisch einbezogen. Was die spontanen Gemeinschaften motiviert und eine Protestkultur in Gang gesetzt hat, scheint mir eine Lücke in Systemgesellschaft zu sein. Zugleich droht von verschiedenen Seiten die Gefahr einer Aushöhlung der demokratischen Verfassung. Die ist real. Wenn sich die Superreichen auf ihren Yachten und Anwesen vollkommen vom Rest der Gesellschaft abtrennen, wenn zwischen den Einkommen der Reichsten und schon der mittleren Schichten, nicht zu reden von den Ärmeren, die Abstände astronomisch werden, wenn zugleich die Politiker offenbar von mächtigen Interessenblöcken getrieben werden, so ist die Gefahr einer postdemokratischen Entwicklung real. Und wir wissen von Herodot, dass auch die Oligarchie die Tyrannis folgen kann. Die demokratische Gesellschaft funktioniert nicht nur mit ökonomischem Kalkül und juristischer Logik, sie benötigt einen inneren Zusammenhalt, ob man ihn von Wertegemeinschaft nennt, Brüderlichkeit oder Solidarität. Und das hat viel mit Kultur zu tun. Die Krise ist von der Einsicht begleitet, dass uns eigentlich nur der Konsum möglichst ansteigend davon abgehalten hat, eine andere Gesellschaftlichkeit durchzusetzen, auch nur uns vorzustellen oder sie zu denken. Das ist, so glaube ich, der tiefere Impuls des engagiert euch, empört euch, protestiert, agiert, das nunmehr an vielen Orten am Werk ist. Diese andere Gesellschaftlichkeit ist aktivistisch und aktivierend in der Praxis und in ihren Idealen utopisch. Das ist nicht uninteressant, da je im Allgemeinen die politischen und sozialen Utopien lange out waren und die Hoffnung auf sie so schwer leidet in den heutigen bürgerlichen Gesellschaften und westlichen Demokratien, wo der utilitaristisch-pragmatische Interessenkalkül herrscht. In Griechenland zeigen die großen Versammlungen und Demonstrationen im Jahr 2010 und jetzt auch die öffentlichen Interventionen in Theater, die man besetzt hat, in der Richtung einer erstarkenden Kultur des Protestes. So besetzen Theaterleute, unter ihnen das Mavili-Kollektiv, am 11.11.2011 in Athen ein Theater, das Theater im Bros. Sie veranstalteten hier wochenlang ein eigenes Programm mit Performances, Publikumsgespräche, politischen Debatten. Theater, hat man gesagt, ist ein Laboratorium sozialer Imagination. Theater handelt von Kommunikation und es ist Kommunikation, Kommunität, Gemeinschaftlichkeit. Als Passagiergemeinschaften können wir nicht nur das Theater sehen, sondern viele dieser Gemeinschaften in Aufbruch, die mit dem Aufbrechen einer Krise entstehen. Die Ritualtheorie hat beschrieben, dass es in vielen rituellen Prozessen ein Übergangsstadium gibt, eine liminale Phase, von Limen die Grenze, in der eine Gemeinschaft ohne Hierarchie der in dieser Phase befindlichen Initianten entsteht. Man nennt sie Communitas. Sie steht zwischen den Ordnungen, außerhalb der Ordnung. Gelegentlich hat man in diesem Sinne die Kunst, auch das Theater, als Ereignis von Liminalität gefeiert. Kultur muss jetzt vielleicht mehr ein Ort experimentierter Unordnung sein. Eher weggehen von Mainstream und von bekannten Modellen des Denkens und Handelns. Denken wir also das Theater als eine in dieser Zeit besonders wichtige kulturelle Praxis, als Gemeinschaft auf Widerruf, auf Zeit, als Gemeinschaft auf Probe. Vielleicht als Probe für eine Aufführung, die in absehbar noch gar nicht möglich ist. Kunst sei, so hat Walter Benjamin wunderbar gesagt, die Schaffung einer Nachfrage, für deren volle Befriedigung die Zeit noch nicht gekommen ist. Aber es ist diese Nachfrage, auf die alles ankommt. Wir werden uns als politische Menschen und Bürger hoffentlich konkret für etwas wie eine neue Solidarität engagieren. Das Theater, wie die kulturelle Praxis im Gesamt aber, muss bloße Probe bleiben können, die gerade in ihrer Unfertigkeit und Offenheit ein Potenzial enthält, das so nur das Theater zu geben hat. Und das man verliert, statt es zu vertiefen, wenn Kunst sich zu sehr an der Wirklichkeit im Sinne von Programmen oder Antworten orientiert. Theater stellt uns Fragen hinsichtlich des gemeinsam die Welt Bewohnens. Das ist eine gute Beschreibung für das, was man den Solidaritätseffekt der kulturellen Praxis namens Theater nennen kann. Die eingebildeten, erhofften und realen Gemeinschaften des Theaters, der Performance, die auch in Griechenland mehr und aktiver geworden sind und die mit neuer Räumlichkeit und Konzepten operieren, rücken aus der Marginalität in den Vordergrund der Öffentlichkeit und des gemeinsamen Bewusstseins. Das Theater mit seiner Gemeinschaft von Spielenden und Zuschauenden ist durch und durch relationelle Kunst, Sichtbarmachung des Verlangens nach einer Gemeinsamkeit in der Gleichheit. Und Theater vermag dieses Verlangen auch, noch selbstkritisch und kritisch zu reflektieren. Im bekannten Slogan Indignez-vous von Stefan Hessel ist Dignitas mitgedacht, Würde als Basisbedürfnis des Menschen. Noch vor der Anerkennung seiner Leistung geht es um die Anerkennung seiner Existenz als gattungsmäßig Mensch. Dignitas als Menschenrecht verbindet sich mit Communitas. Ohne Gemeinschaftlichkeit bleiben die Parolen Freiheit und Gleichheit leer. Daher war Fraternité, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit notwendig. Und Freiheit ohne Gleichheit ist keine. Das aus dem 19. Jahrhundert stammende Wort Solidarität ist genau das Wort, an das wir erinnern müssen. Solidaire bedeutet ins Französischen wechselseitig für das Ganze haftend solidarisch. Wir müssen diesem ursprünglich juristischen Begriff wieder einen konkreten Inhalt geben, und zwar nicht nur einen finanziellen, aus Solidarität für den anderen bezahlen, sondern einen politischen und im weiteren Sinne kulturellen Inhalt. Wir Griechen sind gegenwärtig darauf angewiesen, in diesem Sinne Solidarität zu erfahren. Wir beanspruchen sie, wohl wissend, dass auch wir selbst sie üben müssen. Sie wird benötigt. Ohne eine integrierte, offene, dem Fremden gegenüber aufgeschlossene Solidarität kann das Projekt Europa scheitern. Zu ihrer Entwicklung aber kann die Kultur beitragen, nicht etwa indem sie schön klingende Propaganda betreibt, am wenigsten Propaganda für europäische Werte, sondern indem sie der Berufung der jeweiligen kulturellen Sphäre entspricht, der künstlerischen, der pädagogischen, der wissenschaftlichen Sphäre, eine europäische Identität als mental und kulturell offenen Horizont zu befördern. Danke.
Vielen Dank erstmal für das wunderbare Statement. Und Herr Pappas wollte, glaube ich, auch noch ein, zwei Sätze sagen. Oder auch nicht mehr.
Ja. Oder doch, ein paar mehr.
Oder mehr. Dank meiner Vorrednerin und dank des letzten Performance habe ich nicht mehr das Gefühl, dass ich hier fehl am Platze bin. Denn was soll eigentlich ein Korrespondent erzählen, außer Banalitäten, die morgen nicht mehr vielleicht stimmen, von dem, was heute Herr Schröschler oder seine Minister, der Patent in Athen, der Chrysochoidis, geantwortet hat. Also das ist wirklich Banalitäten im Vergleich zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Und das gibt mir eigentlich Hoffnung. Denn, um ehrlich zu sagen, ich bin eigentlich ein von Natur aus ein optimistischer Mensch. Und ich betrachte auch diese Krise aus der optimistischen Seite. Momentan stecken wir in Griechenland, vielleicht sind wir auf dem Höhepunkt der Krise oder nähern wir den Höhepunkt der Krise. Ich glaube, im Sommer wird sich vieles zeigen, wo dieses Land hingehen wird. Und parallel sind wir auf dem Höhepunkt, momentan zumindest, eine Krise der Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland. Denn all das, was wir die letzten Tage und Wochen gehört haben von beiden Seiten, haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehört. Es ist einmalig und ich hoffe, dass wir den Höhepunkt erreicht haben. Also sicher bin ich nicht. Aber für eins bin ich doch sicher. Nach der Krise werden wir voneinander bestimmt mehr wissen als vor der Krise. Also diese Krise bringt uns viel näher, als wir am Anfang gedacht haben. Momentan mag es sein, dass die Feindschaften und alte Stereotypen herrschen und neue dazu kommen. Also die Griechen sind nicht mehr die sonnenbegünstigte Usotrinker, sind auch Betrüger. Ja? Aber es ist eine Hochkonjunktur. Wir sind in einer Zeit, wo die Stereotypen Hochkonjunktur haben, von beiden Seiten, nicht nur von deutscher Seite, auch von griechischer Seite. Und da möchte ich wirklich ganz von Anfang an keinen Rabatt an den griechischen Kollegen geben. Man muss das auch betrachten, wie das in Griechenland das Ganze präsentiert wird und wie die griechischen Journalisten mit dieser Krise umgehen und mit all diesen Stereotypen gegenüber den Deutschen. Also wenn ich von Elena Krita, es ist eine der bekanntesten Kolumnisten in Griechenland, vor einer Woche lese, dass in diesem Land, also ich spreche von Deutschland, muss die Wissenschaft sich damit beschäftigen, wieso die Kultur von den Nazis und der Nazi-Ideologie besiegt wurde. Und nicht nur während der Nazi-Zeit, aber generell. Und das genetisch bedingt, hat sie gesagt, hat sie geschrieben. Also müssen wir einen neuen Mengele herbringen, damit er jetzt die Deutschen irgendwie untersucht, genetisch, um dieses Gen zu finden, wieso bei diesem Volk also die Kultur immer wieder besiegt wird durch solche Ideen wie Narzissmus oder so. Also das ist wirklich abscheulich. Und das möchte ich offen sagen. Ich will nichts damit haben, zu tun haben. Und das bringt auch nichts, auch uns weiter. Also es ist diese Bedienung der Klischees und nichts weiter. Andererseits haben wir natürlich die ganze Geschichte mit dem Bild gesehen und mit Stinkerfinger von Aphrodite im Fokus und das, oder Titeln wie Verkauft eure Inseln oder so, und das hat tief die griechische Seele verletzt. Aber naja, natürlich, die deutschen Medien haben eine sehr größere Verantwortung als die griechische, aber die griechischen Medien werden auch keinen Rabatt haben. Und zurück zu meinen also optimistischen Einstellung. Ich, trotz all dem, was wir momentan erleben, ich bin ziemlich sicher, dass wir am Anfang eine neue Periode und eine neue Epoche, eine neue, wir erleben vielleicht die Entstehungswehen, die Entstehung einer neuen europäischen Öffentlichkeit. Das, was wir jetzt erleben, das, was wir jetzt voneinander wissen, also vor 3 Tagen kam ein schwedischer Kollege und wollte mit mir ein Interview machen. Das, was in Griechenland jetzt passiert oder was in Deutschland passiert, oder wie Sie das, ein Grieche, der in Deutschland lebt, das gehört jetzt der Schwede. Und das ist neu, das gab es nicht. Wir haben es zu bequem gemacht all die Jahre, denn es ging uns allen gut eigentlich irgendwie, den Griechen, auch den Deutschen, und es ging uns allen gut und wir haben uns für den anderen nicht gekümmert. Aber jetzt, durch die Krise, gucken wir genauer hin und da entdecken wir vieles. Und da kommt dieser Begriff von Solidarität vielleicht, aber da ist genug Zeit, darüber zu reden.
Genau. Und ich glaube, mich würde hier auch interessieren, weil Sie meinen, sich kennenlernen und so weiter, und das auch der Rahmen ist, in dem dieses Fest, das Krisenfest stattfindet. Und Sie meinten, es seien nur Banalitäten, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, auch einfach zu erfahren, wie die Lebensverhältnisse in Griechenland sind, also hier auch zu fragen, wie ist denn der Alltag in Griechenland gerade seit der Krise, etwas ist, was hier nicht wirklich vermittelt ist oder noch nicht vermittelt ist oder gerade im Prozess ist, vermittelt zu werden, vielleicht auch durch so etwas wie hier, und würde vielleicht an hier links auch mal fragen, ob ihr vielleicht, du und Margarita, auch schildern könnt, wie gerade sich das für euch der Wandel, der in der Krise, mit der Krise auch darstellt, in den realen, subjektiven Lebensverhältnissen, nicht als Abstraktes.
Ich glaube, dass wir das nicht wirklich verstanden haben, was jetzt passiert. Ich meine, wenn man denkt, dass man 400 Euro pro Monat bekommen wird, top, also 400 Euro pro Monat bekommen wird, also man kann nicht verstehen, was das heißt. Man versteht noch nicht, was das wirklich heißt. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, wie kann jemand von sich selbst sprechen? Ich meine, ich sehe jetzt Griechenland als sehr, sehr viele Projektionen kommen auf Griechenland. Sehr, sehr viele Meinungen, Sachen, dass gesehen werden, jemand, also dass sehr, sehr viele Meinungen und von verschiedenen Seiten und alles wird auf Griechenland projektiert. Auch wir projektieren Sachen auf Griechenland, also wo ist die Wahrheit? Und die Wahrheit ist im 400 Euro Grund, wie heißt es? Also
Mindestlohn. Ja.
Ich weiß nicht, Wörter wie Revolution oder solche Wörter, die vor 3 oder 4 Jahren nur für eine Gruppe von Menschen benutzt waren, von solchen Menschen benutzt werden, jetzt werden überall benutzt. Von 50-Jährigen, vor der Post habe ich eine Frau, 50 Jahre alt, gehört, die sagte, wir müssen uns zusammen, alle zusammen eine Revolution machen und das alles. Gleichzeitig hat sie über die Immigrants geschimpft. Also alles ist sehr verwirrt jetzt. Man hört alles von, man kann alles von jedem hören. Das heißt, die Rollen, die Modelle sind verwirrt. Also es ist sicher eine merkwürdige Zeit. Ich frage mich manchmal, ob das nicht immer so war und jetzt ist es mehr sichtbar. Ich weiß noch nicht. Die Solidarität ist ein Wort, das uns sehr familiär ist, von manchen von uns, für manchen von uns. Aber was heißt das wirklich, wenn das von so vielen Leuten mit so vielen Wegen benutzt wird und Sinnen benutzt wird? Für mich, also wie ich jetzt die Situation in Griechenland fühle, ist, dass ein großes Theater gespielt wird. Von der Seite der Politiker oder der öffentlichen Meinung, die Leute, die öffentlich sprechen, ich sehe das auch wie ein Theater. Ich suche immer hinter die Wörter. Etwas wird gemeint, das nicht gesagt wird, und etwas anderes wird gesagt und gezeigt. Und für was ich die letzte Zeit fühle und glaube, dass auch andere Leute fühlen, ist, dass dieses Theater geht weiter und das Publikum interessiert sich eigentlich nicht mehr. Also die machen weiter ohne Publikum. Und das ist absurd. Und ich bin der Meinung auch, wir haben jetzt heute dieses Wort neu sehr viel gehört. Und das ist etwas. Also irgendwelche Wahrheit ist da. Also wir suchen etwas Neues. Aber gleichzeitig heißt das, dass das Ende von etwas gekommen ist, das nicht unbedingt weggehen wird, wenn wir nicht uns ändern. Damit will ich sagen, dass für mich ist das völlig, alle wollen sich mit den anderen zusammen zusammenarbeiten, aber für mich ist es auch eine ganz einsame Arbeit, was wir jetzt machen müssen, indem wir uns neu identifizieren als Personen und als Mitglieder einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist, was wir jetzt suchen. Also ein neues Modell von einem, nicht Bewohnern einer Stadt, sondern Mitglieder einer Stadt. Vielleicht war das alles sehr theoretisch, aber...
Finde ich gut. Vielleicht, Margarita, möchtest du da auch noch...
Ich werde auf deine Frage eingehen. Das, was du sagst, ist, glaube ich, also Griechenland ist ein Bild aus der Zukunft. Ja? Also das, was in Griechenland gerade passiert, ist, glaube ich, das Eintreten einer Logik, ja, die als Kern von Betrug vielleicht schon immer da war, ja, aber sich in den letzten mindestens 10 Jahren entfesselt hat, aufgrund von konkreten Politiken. Also es ist jetzt nicht ein schlechter Gott, der gekommen ist, oder ein Dämon. Ne? Das waren auch Entscheidungen, politische Entscheidungen. Ich finde interessant, wie wir sprechen, und ich komme gleich auf den Alltag der Menschen zurück, weil ich habe das Gefühl, zum ersten Mal haben wir ein Publikum. Und zwar, ich mache seit 2 Jahren eigentlich, schreibe über Griechenland, mache Performances dazu, mache Aktivismus dazu, und ich hatte lange das Gefühl, keiner versteht, von was ich spreche. Ich hatte lange das Gefühl, dieses Stereotypenbild des Betrügers war so stark, dass man nicht mal mehr an die Menschen glauben wollte. Ja, das war sozusagen, er wurde so verteufelt, dieser Grieche, dass er es verdient hatte, bestraft zu werden. Und zum ersten Mal, und ich bin sehr froh, seit 2 Wochen, eigentlich seit den Ereignissen vor 2 Sonntagen, dass es auf einmal denken die Leute, wie geht es eigentlich den Leuten dort? Und wie geht es eigentlich den Leuten dort, ist, wenn mein Vater auf dem Silvestertisch beim letzten Silvester nicht auf 2012, ein glückliches Jahr 2012 anstoßt, sondern auf ein glückliches Jahr 2020, weil bis dahin werden wir keine glücklichen Jahre haben. Ja. Wenn meine Mutter nicht heizt zu Hause, sondern es gibt nur noch ein Wohnzimmer, wo mit Holz geheizt wird. Und wir sind wirklich nicht die ärmsten Menschen, sondern Heizöl ist so teuer, dass die meisten Haushalte eigentlich in Athen nicht mehr heizen, sondern Leute mit Holz heizen. Es sollen jetzt 150.000 Beamte entlassen werden, Angestellte des öffentlichen Dienstes. Es ist eine große Frage, wer eigentlich die Aufgaben übernehmen soll, die in diesem öffentlichen Sektor normalerweise die Aufgaben sind. Das heißt, wo werden die Kranken, wer wird die Kranken pflegen? Wer wird die Alten pflegen? Wer wird den Müll raustragen? Etc. Also es ist ein großes Loch, ja, steht vor uns. Und das, was ich von den Leuten, die ich kenne, sehe, ist, dass es eben keine Perspektive gibt, sich auf die Strukturen zu verlassen, die es vorher gab. Und man neue Strukturen aufstellt, die aber, und das muss man sagen, noch nicht stark genug sind. Und ich finde interessant, und ich versuche abzugeben, um nicht zu lang zu reden, ich finde interessant, dass das Feuilleton sozusagen, das, was Sie, diesen wunderbaren Vortrag, den Sie gemacht haben, das liest man immer mehr und man blättert auf die Wirtschaftsseiten, man blättert auf die Titelseiten und da gibt es ganz andere Positionen. Und die Politik geht immer weiter, selbst wenn wir uns empören. Ja. Und die Frage, finde ich, ist im Endeffekt, wir können eine humanistische Träne für Griechenland auspressen nach 2 Jahren. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber das war 2 Jahre lang so und das ging auch 2 Jahre lang so. Aber die Frage ist, was ist eigentlich der Kern des Problems und wie kriege ich das auf die Seite 1 und nicht nur ins Feuilleton sozusagen?
Vom Krisenfest waren ja auch Leute in. Vom Krisenfest.
Griechenland ist ein Präzedenzfall für alle, die sozusagen dem folgen werden. Und wir reden jetzt über euch und das ist sehr gut. Aber man kann schon absehen, wo es hinläuft. Und wir, die Deutschen, werden dies nicht verhindern wollen, wenn nicht eine ganz andere Bewegung in diesem Land entsteht.
In welchem Land? In Griechenland. Hier. Oder hier?
Hier, in Deutschland.
In Deutschland.
Ich würde gerne, weil. Ich würde gerne, weil Leute aus dem Krisenfest, vom Krisenfest auch in Griechenland waren und dort auch Stimmen eingefangen haben, ganz kurz mal bitten, ob wir diesen Clip, diesen 3-minütigen Clip einspielen könnten, wo es auch nochmal so Positionen von den Lebenswelten der Menschen dort gibt. Und 2 davon sind. Die ersten beiden, die man sieht, sind 2 Lehrerinnen, die beide nicht mehr in Griechenland leben können, weil sie es sich nicht mehr leisten können, in Griechenland zu leben, weil das Gehalt der Lehrer auch so zusammengestrichen wurde, wahrscheinlich nie richtig gut war und trotzdem in den letzten 2 Jahren mit dem Sparpaket noch so zusammengestrichen wurden. Und das andere, die anderen 3 Personen, die man dann sieht, sind Schauspieler, Schauspielerinnen.
I have to get used to the idea that I will finish my life in this situation, because every day, every single day that passes, we have the impression that things won't get better. Greek, we have a very bad habit. When the situation is bad, we keep whining without doing the way that Greeks could react to this horrible situation that in which we are obliged to be, is not to pay.
Wurde halt gesagt, was, diesen Grieche, das sind doch alles Lügner und ihr wollt doch nur unser Geld. Und dann auch unsere Nachbarn haben halt negative Kommentare abgelassen. Und mein Vater lebt seit über 50 Jahren in Deutschland, er hat dort studiert und ja, hat eigentlich fast nur dort gelebt und das war für meine Eltern sehr, sehr schockierend. Also ich sehe, es gibt die Europäische Union mit Deutschland und Frankreich an der Macht. Das heißt, sie haben halt die Hegemonie und bestimmen halt, was abgeht. Und auch Union, okay, Union, es ist so, dass, ja, ich finde, es wird nicht berücksichtigt, dass man halt heterogene Länder hat. Ne? Europa ist kein Land, Europa ist ein Kontinent mit mehreren Ländern und jedes Land hat seine eigene Geschichte und seine eigene Mentalität und so weiter und so fort. Und ja, ich sehe einfach, es gibt halt die guten Länder und die bösen Länder. Also ich habe mich hier nie von der Polizei beschützt gefühlt, als ich hier gelebt habe. Also ich befürworte die Proteste, also die Demonstrationen, die friedlichen Demonstrationen, natürlich nicht die Gewalt, die stattfindet. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, wer diese Gewalt ausübt. Weil es ist so, dass in den ganzen Jahren nie wirklich jemand festgenommen wurde. Also es wurde nie irgendein Name bekannt gegeben.
Despite the fact that I have three jobs, the money that I get, that I earn, are not enough even to survive, not live comfortably or decently. I cannot survive with those monies. And if I didn't have my mother or my father from Cyprus sending money to me, I wouldn't be able to make it. How do I see myself in Greece for the next coming years? I don't actually see myself.
Ich würde eigentlich am liebsten in Griechenland leben, aber so wie es zur Zeit aussieht, überlege ich auch sehr, ob ich vielleicht nach Deutschland ziehe oder woanders hin, wo ich einfach schöner leben kann. Also es ist sehr schlimm jetzt mit Arbeitslosigkeit, meistens für junge Leute und Leute, die zum Beispiel Informatik oder so studiert haben, nicht nur künstlerisch, die finden jetzt alle keine Arbeit. Ich habe sehr viele Bekannte, die jetzt seit 2 Jahren arbeitslos sind, die gut studiert haben und finden einfach keinen Job. Man weiß echt auch nicht mehr, wie es noch schlimmer werden kann, weil es ist eh schon hart hier zu leben.
Vielleicht in der zweiten Runde. Es sind eben so ein paar Begriffe gefallen, die mich angesprochen haben. Eins davon war das Labor, also das Laboratorium als ein Ort, in dem Neues entsteht. Und ich frage mich so ein bisschen, ich teile nicht ganz den Optimismus immer. Ich frage mich, weil es gibt, glaube ich, dieses doppelte Laboratorium, einmal dessen der Aneignung der neuen autonomen Bewegungen, also dass Leute wirklich sich auch wieder aneignen und sich auf andere Dinge berufen als die klassischen Ordnungen und Hierarchien, aber natürlich, oder nicht natürlich, aber auch eben diese, das politische Laboratorium, ein Laboratorium der Zurichtung einer Gesellschaft von oben, eines neoliberalen Programms in Griechenland, in dem man auch exerzieren kann oder prüfen kann, inwieweit eine Bevölkerung beraubt werden kann, mehr und mehr beraubt werden kann, der Rechte, der demokratischen Rechte und aber auch des Eigentums und vielleicht auch der Würde sogar zum gewissen Punkt. Und diese Dialektik zwischen diesen beiden Laboratorien fand ich sehr spannend und ich finde vor allem darin spannend, wie man sich mit einer kulturellen Haltung oder künstlerischen Haltung genau in diesen Laboratorien, wo es auf dem Syntagmaplatz in diesen 2-monatigen Besetzungen, ich habe es nur gelesen, also ich kriege es auch nur über Schilderungen mit, aber wohl Strukturen sich entwickelten der Aneignung, der Organisierung, die eben auch von unten stattfand. Und die Frage, ob Theater dort noch, es ist ja eine andere Frage der Kritik des Theaters oder der Kunst an diese neu formierten Gesellschaften oder sich formierenden Gesellschaftlichkeiten als an die, die es schon in staatlicher Hierarchie und Ordnung eingebettet gab. War das zu abstrakt? Es tut mir leid. Aber vielleicht, vielleicht hätte ich dazu die Frage, also gibt es dazu eine, also diese zwischen diesem doppelten Laboratorium, ist es da eine Möglichkeit, sich künstlerisch zu verhalten noch? Oder wie ist da die Möglichkeit, sich künstlerisch oder mit einer kulturellen Widerständigkeit zu verhalten?
Die Sachen passieren schon. Das heißt, die alte Ordnung, nach meiner Einschätzung, ist nicht mehr stabil und geht zur Grunde langsam. Und was jetzt passiert, ist noch nicht definitiv und man kann nicht mit Sicherheit sagen, das wird es sein. Aber wir sind an der Kippe und das ist das Laboratorium. Man experimentiert. Der Aktivismus ist auf der Straße und da werden wir sehen, was passieren wird. Wir haben keine fertigen Antworten, sonst wird es kein Experiment sein, wenn die fertigen Antworten in Programme schon in dem Programm der Parteien wären. Und darum ist die Krise in Griechenland nicht nur finanziell, ist tief politisch. weil auch die existierenden Parteien nicht Antworten haben und auch nicht den Vertrauen des Volkes. Und das ist das Problem jetzt in Griechenland. Es ist soziales Problem, Armut, Probleme von Lohn, Arbeitslosigkeit etc. Und parallel ist ein politisches Problem und natürlich das finanzielle Problem, was das Ganze in Bewegung gesetzt hat.
Ja, es gibt ja gar keine Frage, dass wir in einem Laboratorium jetzt leben. Und Griechenland ist das Versuchskaninchen in diesem Laboratorium in vielerlei Hinsicht. Also vom finanziellen, vom fiskalischen, von politischen auch Hinsicht und auch von kultureller Hinsicht. Also finanziell und fiskalisch erleben wir immer wieder Vorschläge, die nichts taugen und dann im Laufe der Zeit geändert werden. Auf der politischen Ebene werden wir bestimmt ein Erdbeben erleben nach den kommenden Wahlen. Und es ist ja klar, egal in welchem Land der internationale Währungsfonds irgendwie tätig worden ist, niemals nach dem IWF war die politische Landschaft so wie vor dem IWF. Also wir werden bestimmt einen politischen Erdbeben in Griechenland erleben. Aber das, was mich eigentlich momentan beunruhigt, ist, dass wir auch auf europäischer Ebene auch in einem Laboratorium leben. Denn diese Krise ist nicht nur oder dominiert jetzt der finanzielle Aspekt. Ja? Wir sprechen primär von einer Finanzkrise in Europa. Und da zieht man eine Trennlinie in Europa, in der Eurozone. Die Trennlinie verläuft jetzt nicht Ost-West wie früher mal beim Kalten Krieg, sondern Nord-Süd auf der finanziellen Ebene. Aber im Laufe dieser Krise kann man auch feststellen, dass die Trennlinie auch Verhaltensmuster betrifft, auch kulturelle Dinge betrifft. Und das ist ja jetzt eine Frage der Zeit. Also wann wird diese Krise auch, diese Trennlinie Nord-Süd im kulturellen auch Bereich so präsent wie auf dem finanziellen? Wird es überhaupt, ja oder nicht? Ich hoffe nicht. Denn da ist Griechenland vielleicht verloren, weil sie auf der finanziellen Ebene auf sehr schwachen Beinen sich stellt. Aber trotzdem, diese Gefahr besteht jetzt. Zum Beispiel die Frage, ob wir ein Nord-Euro oder Weich-Euro oder Stark-Euro haben, ja, diese Trennung, das betrifft nicht nur das Finanzielle und die Wirtschaft. Da bin ich absolut sicher. Da ist auch die Kultur mit dabei. Deswegen auch diese Klischees, die Hochkonjunktur von Klischees. Denn die Betrüger und die Faulen sind nicht im Norden, die im Norden Europas leben, sondern im Süden. Das ist kulturell dann gedacht. Ja? Und das beunruhigt mich wirklich.
Danae und Margarita, wollt ihr vielleicht noch? Also vielleicht Margarita, gerade du, die du als politische Aktivistin und Künstlerin ja genau beides nicht trennst und beides gleichermaßen zusammengehört. Also
naja, ich finde, Kunst ist nochmal was anderes, als jetzt über einen kulturellen Rahmen zu sprechen. Ja. Mhm. Kulturell ist es so, dass tatsächlich, glaube ich, so Potenziale, so Fenster, ja, in eine andere Art von Leben, in eine andere Ordnung in Griechenland notwendigerweise aufscheinen gerade, weil es nicht anders geht. Und das ist sehr schön, weil man sieht, dass man leben kann, zum Beispiel ohne Tauschwerte, ja, ohne Geld. Also dass man so ein Liter Feta austauschen kann für Haar wachsen. Ja, also solche Sachen sind im Alltag sozusagen da, und zum Beispiel Sindarmaplatz war für mich einer der krassesten Erfahrungen meines Lebens, weil es eben nicht nur diese Zerstörungspraktiken waren, sondern weil man eben zu Zehntausendsten direkte Demokratie praktiziert hat, wo man das Rederecht ausgelost hat. Ja, ein ausgelostes Rederecht ist sozusagen das Recht des Zufalls, ja, das Demokratischste, was man sich so vorstellen kann. Und das sind kulturelle Schritte, wo ich denke, das tut, es würde jedem und auch ganz Europa gut tun, in so einer Situation zu sein, weil man erfinderisch wird, ja, aus der Not. Das macht sich aber nicht in, ja, das institutionalisiert sich nicht und darin ist das Problem. Ansonsten, was die Kunst anbetrifft, ich finde, die Kunst hat eine Tendenz auch hinterher, ich habe das Gefühl, wir alle sind der Finanzwelt hinterher, die haben die Futures, planen die Zukunft, die Broker planen ihre Termingeschäfte in den nächsten 5 Jahren und ich mache im Moment immer mehr sarkastische Kunst. Das ist das, was bei mir dieses Ganze produziert.
Ja, ich glaube auch, also ich sehe das auch nicht getrennt. Ich meine, Kunst ist nur eine Sprache. Also, und Kunst wird von uns gemacht. Also, das ist das Gleiche. Also Kunst, wenn man kritisch etwas sieht als Person und Künstler ist, sieht man das auch kritisch als Künstler. Also das kann ich nicht anders verstehen. Und für mich ist das, was jetzt in Griechenland passiert, ist nicht jetzt angefangen. Das hat, glaube ich, von 2008 ungefähr, also als Reaktion der Menschen, die Reaktion von Gruppen, damals 2008 mit dem Tod diesen 15-Jährigen. Manche hatten gesagt, dass es Bilder von einer Zukunft sind. Keiner konnte verstehen, warum das alles passierte, also so sehr, so groß alles war. Jetzt verstehen wir es. Und Griechenland hat Erfahrungen, wie diese 2008, hat auch Sindagma-Erfahrungen, wie man sich neu organisieren kann, über direkte Demokratie-Ideen, hat neue Erfahrungen mit neuen Zentren, die in verschiedenen Gegenden in Athen sich organisieren und ein Solidaritätsnetz bilden. Sehr, sehr viele Gespräche über verschiedene Formen von Organisation, gesellschaftliche Modelle oder Organisationen oder auch ökonomische Modelle, die vielleicht jetzt sehr absurd sind oder sehr theoretisch sind. Aber wir suchen. Und alles ist zum Neudefinieren jetzt. In dem Sinne, dass vielleicht ist es ein bisschen, hört sich ein bisschen naiv, aber wo soll ich mitmachen? In welcher Demokratie? Welche sind meine Rechte? Wo enden meine Rechte? Wer bestimmt meine Rechte? Okay, das hört sich naiv, aber für mich ist es, also, wo soll ich mitmachen? Und wer? Ich glaube, sehr viele Leute haben diese Frage. Und es gibt Antworten, aber in eine andere Richtung. Nicht, weil die Richtung anders sein soll, aber weil in die Richtung, in der wir bis jetzt waren, keine Antwort mehr gibt.
Wir haben noch einen, also ich, wenn es jetzt eine Erwiderung dazu gibt.
Das ist ja die perfekte Beschreibung einer Identitätskrise. Mhm. Denn es ist nicht nur also die Finanzkrise oder die soziale Krise, aber das ist eine Identitätskrise. Also, und die Frage ist da, was kann Kunst in so einer Phase machen? Erstens. Und zweitens, ist diese Identitätskrise nur ein spezielles Phänomen in Griechenland oder erleben wir, haben wir eine Identitätskrise auch in Europa? Also ist auch Europa, weiß Europa momentan, ist es homogen, soll es homogen sein? Oder wie wird das? Also deswegen habe ich von diesen gefährlichen Nord-Süd-Trennlinie gesprochen. Denn das finde ich wirklich, wirklich gefährlich. Und ich hoffe, dass Griechenland nicht durch diese finanzielle Krise also so in die Knie gezwungen wird, wo sie auch den Anschluss dann an Europa verliert. Also das ist meine größte Befürchtung.
Wenn ich antworten kann, ich glaube nicht an eine homogene Europa. Europa kann Europa kann nicht homogen, weil nicht homogen ist. Diese Länder sind verschieden und wir sollen diese Vielfachheit behalten. Das Problem ist, wie wir miteinander umgehen. Und das ist die Frage innerhalb unserer Länder und ein Land zu den anderen. Also es geht um, wenn wir das Konzept Europa weiter fordern wollen, und ich glaube an dieses Konzept, aber es muss neu definiert sein. Es kann nicht nur mit Geld die Religion des Geldes fordern, und es kann nur nicht dieser wilde Kapitalismus Europa sein und dieses Konzept des Wachstums ohne Ende. Man muss da etwas ändern.
Ja, genau. Wir hatten auch genau zu dieser Frage, es gibt einen Mikrofinanzexperten oder Finanzexperten, der in Herr Seiler, der von Herrn Turnheim in Wien interviewt wurde, und eine kleine Einspielung hätten wir da auch noch, wenn du das bitte, Flo.
Es wird schuldig gemacht, weil schuldig sein und schuldig gemacht werden sind zwei verschiedene Dinge. Die EU hat versagt, als Solidargemeinschaft einem schwächeren Partner unter die Arme zu greifen. Und Deutschland, Österreich und andere Exportnationen haben glänzend davon gelebt, Leuten und Nationen Dinge zu verkaufen, die sie sich nicht leisten konnten. Die EU hat Schulden machen gefördert und Produkte abgesetzt. Die griechischen Schulden sind unser Gewinn der letzten Jahre. Und heute Griechenland sozusagen zu fordern, selbst diesen Schuldenberg abzutragen, der bei uns als Gewinn verbucht worden ist, das ist eine solidarische Entgleisung, eine Katastrophe. Griechenland ist Sündenbock und ist gemacht worden. Die Katastrophe geht wahrscheinlich in eine Verschärfung der politischen Struktur in Europa. Das, was wir jetzt als Krise wahrnehmen, als Verknappung, als Verarmung neuer Gesellschaftsschichten, wird wahrscheinlich dazu führen, dass den rechten Demagogen Wähler vor die Flinte getrieben werden, die nach totalitären Änderungen rufen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in den letzten 8 Jahren die Bereitschaft, nach dem starken Mann zu rufen, von 1% auf 9% gestiegen worden ist. Es wird gefährlich. Politisch gefährlich. Es ist damit zu rechnen, dass Francis Fukuyama Recht bekommt, der von einem Clash of Cultures spricht, dass sich die Geschichte auf ein Ziel hinzubewegt, dass es quasi ruppiger wird, dass Arm gegen Reich aufgewickelt wird. Das ist alles nicht notwendig. Wenn wir umverteilen und wirklich solidarisch sind, ist das alles nicht notwendig. Ja, ich befürchte, sie ist unbequem. Sie ist extrem unbequem, oder wie man das in England so schön sagt, all great truth start as blasphemy. Und das Blasphemische lautet, Kapitalismus, wie er gelebt worden ist seit Adam Smith, ist schlicht und ergreifend falsch. Er baut auf Zins auf. Zins und Zinseszins führt zu exponentiellem Wachstum. Exponentielles Wachstum in einem abgeschlossenen System führt zum Systemkollaps. Denn wenn man sich einen biologischen Körper anschaut, gibt es exponentielles Wachstum nur einmal. Das ist Krebs. Die Wirtschaft leidet aktuell unter Krebs. Und der Lösungsweg wäre, Zinsen neu zu diskutieren, vielleicht eine Währung einzuführen, die gar keinen Zins gebiert. Euros sollen keinen Nachwuchs bekommen. Das wäre arbeitsloses Einkommen. Das ist nicht wirklich zu haben. Und der Hauptlösungsansatz lautet, wir müssen Schulden streichen. Ein solidarischer Gewaltakt wäre, Griechenland die Schulden einfach zu erlassen. Das würde einigen Leuten sehr, sehr wehtun. Das sind aber auch die, die die Krise verursacht haben, um es einmal beim Namen zu nennen, die meisten europäischen Großbanken. Dort sitzen die Lausbuben. Im Moment gibt es ein Europa der Institutionen, die grundsätzlich Menschen repräsentieren sollten, so der Grundgedanke der Demokratie, so wird es nicht gelebt. Heute wird von der EU nach Griechenland Geld überwiesen, um Griechenland zu schützen, ein Griechenland-Paket. Wer daran glaubt, ist selber schuld und naiv. Es gibt keine Griechenland-Hilfe, denn die EU-Hilfe, die nach Griechenland überwiesen wird, sichert ausschließlich die Gläubigerinteressen von Banken ab, die Geld an Griechenland verborgt haben. Also streng genommen hätte die EU das Geld an die Deutsche Bank oder welche Bank auch immer direkt überweisen können, ohne den Umweg über Griechenland zu wählen und die Leute nicht dort zu gängeln. Eine Griechenlandhilfe für Menschen in Griechenland, für Männer und Frauen in Griechenland, die gibt es nicht. Es kommt dort ja nichts an. Sie kann einen bekommen. Das Problem ist, dass die Europäische Union ja sehr artifiziell ist. Historisch gesehen funktioniert eine Staatengemeinschaft nur dann, wenn ein gemeinsames Problem gemeinsam gelöst worden ist. Vielleicht ist die aktuelle europäische Krise überhaupt der Anlass, überhaupt eine EU als Gemeinschaftlichkeit durchzudenken. Aber ein von außen oktroyierter politischer sozusagen Netzwerkgedanke, der ist eine Missgeburt an sich, weil Sie können ja nicht davon ausgehen, dass Sie einen entwickelten Staat, ökonomisch entwickelten Staat wie Deutschland, mit einem ökonomisch weniger entwickelten Staat wie Spanien, Portugal oder Griechenland in einen Topf werfen, um einen Reifungsprozess anzustoßen. Das ist so, wie wenn Sie 10-jährige Mädchen mit 60-jährigen Männern verheiraten, damit die schneller reifen. Das ist Pädophilie und das ist letztendlich auch bei der EU passiert. Zu schnelle Vereinigung. Es kommt davon, wer jetzt wirklich in dem Publikum sitzt, aber ich gehe davon aus, Leute, die ähnlich linksorientiert sind, wie das erstaunlicherweise auch ein Vermögensverwalter sein kann und sein muss. Die Botschaft muss lauten und fällt bei euch, die da jetzt zuschauen, wahrscheinlich auf fruchtbarem Boden. Solidarität, ein Neudenken des Kapitalismus, ein vehementes Infragestellen des Wachstumsgedanken, ein Infragestellen von Zins als Instrument und wichtig ist, es müssen Leute miteinander reden. Wir brauchen wieder ein Europa der Menschen und nicht ein Europa der Institutionen. Ein Österreicher soll mit einem Griechen ein Geschäft starten. Ein Geschäft, das echte Produkte für echte Menschen und echte Bedarfsstrukturen abdeckt. Wir brauchen echte Wirtschaft und keine Virtualität. Also Leute, werdet wieder echt. Das wäre meine Botschaft.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit glaube ich nicht mehr, dass wir heute noch etwas produzieren werden und gemeinsames Unternehmen starten, außer gemeinsam noch Musik zu hören, zu feiern und zu trinken und genau das vielleicht ein Europa der Menschen hier nicht zu initiieren. Das ist viel zu groß, aber ja, ein Teil davon zu sein. Und deshalb bedanke ich mich erstmal bei den Vieren auf dem Podium, dass sie mitdiskutiert haben oder gesprochen haben, ihre Erfahrungen geteilt haben und wünsche noch einen weiteren schönen Abend.